geistlich Verantwortung übernehmen ist ein Thema, was gar nicht so einfach ist, und trotzdem bin ich auf ganz unterschiedlichen Wegen auf diesen Text und auch auf dieses Thema gestoßen worden. Zum einen hängt es einfach damit zusammen, dass wir in unserer heutigen Zeit eine totale Vermischung haben zwischen Verantwortung bzw. Leitung oder sogar Herrschaft übernehmen und dem, was wirklich geistlich ist. Und wenn sich das dann auch noch geistlich nennt, ist es kein Wunder, wenn man dann durcheinander kommt. Zum anderen muss ich auch sagen, bin ich auch ein bisschen durch die ganze Geschichte mit der Beerdigung meines Vaters nochmal in dieses Thema mit reingeschoben worden. Und es hat mich beschäftigt und deswegen habe ich gedacht, okay, nimmst jetzt diesen Text und versuchst mal einfach deutlich zu machen, was dir so im Laufe der Zeit wichtig geworden ist. Und der Nehemia, dieser Mensch, der eigentlich ein Beamter war am Hof vom babylonischen König, dass dieser Nehemia ist, der sich auf den Weg zurückgemacht hat nach Jerusalem, um dort die Stadtmauern wieder aufzubauen, das auf eine Art und Weise getan hat und angesetzt hat, die für mich wirklich ein Muster dafür ist, wie man geistlich Verantwortung übernimmt. Da steckt, denke ich, eine ganze Menge drin und viele, viele Sachen sind davon wirklich wichtig. Ich lese uns aus Nehemia 1, die Verse 1 bis 11. Dieses Buch enthält den Bericht von Nehemia, dem Sohn des Hachalja, im 20. Regierungsjahr von König Artaxerxes, im Monat Kislev, war ich in der Hauptstadt Susa. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda zu mir. Ich fragte sie: Wie geht es den Juden, die der Gefangenschaft entgangen und in der Heimat geblieben sind? Wie ist die Lage in Jerusalem? Sie antworteten: Den Menschen, die der Gefangenschaft entgangen sind, geht es nicht. In der Provinz Juda herrscht große Not. Es ist eine Schande, wie sie dort leben müssen. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt in Trümmern, die Stadttore sind im Feuer verbrannt. Und als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zum Gott des Himmels. Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchterregender Gott, du stehst zu deinem Bund und schenkst denen Gnade, die dich lieben und deine Gebote einhalten. Bitte hör mir aufmerksam zu und schau auf unsere Not. Hör das Gebet deines Knechtes. Tag und Nacht bete ich für deine Knechte, die Israeliten. Ich bekenne die Sünden, die die Israeliten gegen dich begangen haben. Auch meine Verwandten und ich haben Unrecht getan. Wir haben große Schuld auf uns geladen. Wir haben deine Gebote nicht eingehalten. Die Rechtsvorschriften und Gesetze, die du deinem Knecht Mose gegeben hast, haben wir nicht befolgt. Denk doch an das, was du deinem Knecht Mose gesagt hast. Wenn ihr mir untreu werdet, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir umkehrt, meine Gebote einhaltet und befolgt, werde ich euch wieder sammeln. Selbst vom Ende der Welt würde ich euch zurückholen. Ich werde euch an den ausgewählten Ort bringen, dorthin, wo ich in meinem Namen gegenwärtig bin. Denn sie sind deine Knechte und dein Volk. Durch deine große Macht und deine starke Hand hast du sie aus Ägypten befreit. Ach Herr, hab doch ein offenes Ohr für das Gebet deines Knechtes. Hör auf das Gebet aller, die bereit sind, dir zu dienen und dich zu ehren. Lass doch das Vorhaben deines Knechtes heute gelingen und mich beim König Gehör finden. Ich war der Mundschenk des Königs. Ich möchte gar nicht so viel jetzt über die Hintergründe, die historischen Sachen eigentlich jetzt erstmal gar nicht sagen. Das habe ich in vergangenen Zeiten schon mal gemacht, ist aber nicht relevant für das, was ich versuchen möchte, heute deutlich zu machen. Denn das, was der Nehemia hier macht, ist für mich wirklich ein Musterbeispiel dafür, wie Gott einen Menschen gebraucht, um ihn zu einem geistlichen Leiter zu machen. Nehemia war zeitweise auch politischer Leiter tatsächlich, aber das, was er hier tut am Anfang, zeigt, wie diese geistliche Leiterschaft im Vordergrund steht. Und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Geschichte. Das Erste, was ich aufgeschrieben habe, ist, er zeigt Interesse an den Menschen. Dieses Interesse an seinem Volk, was er verlassen hat, als er noch Kind war. Dieses Interesse ist eigentlich schon ungewöhnlich. Er hat Karriere gemacht. Er gehörte zu denen, wie auch Daniel und einige andere, die von den Babyloniern als junge Leute herausgeholt wurden aus den Völkern, die sie erobert hatten und wo sie die Leute gefangen genommen haben und die sie dann nach Babylon gebracht haben, um ihnen dort die bestmögliche Bildung zu geben, ihnen Fähigkeiten zu vermitteln, wie man in diesem großen babylonischen Reich positiv leben und auch herrschen kann. Auf der anderen Seite war das dafür auch da, dass es Ruhe im Land gab. Weil man hatte aus allen Völkern, nicht nur aus Jerusalem, nicht nur aus Israel, sondern auch aus den anderen Völkern, die die Babylonier erobert haben, junge Leute in wichtige Positionen gestellt, um einfach Ruhe reinzukriegen in dieses unruhige, ja, in diese unruhige Zeit, in diese Zeit, wo es doch viel Macht und viel Gewalt gab, wo viel Schlimmes auch passiert ist. Und dieser Nehemia, der interessiert sich, obwohl er das vielleicht sich noch so ein bisschen daran erinnern kann, wie das in Jerusalem wohl gewesen ist, vielleicht aber auch gar nicht, das weiß ich gar nicht genau, aber auf jeden Fall, er ist früh weg von Jerusalem. Und trotzdem hat er Interesse an den Menschen, die dort zurückgeblieben sind. Interesse an denen, tja, wo man auf der einen Seite sagt, die haben Glück gehabt, dass sie zu Hause geblieben sind, dass sie nicht verschleppt wurden. Und auf der anderen Seite, den Verschleppten ging es rein äußerlich besser als denen, die zurückgeblieben sind. Und das Ganze ist eine Auswirkung davon, dass Nehemia auch in der babylonischen Verbannung Gefangenschaft in dieser Zeit seine Verbindung zu Gott hatte und ihm das wichtig war. Und dieser Gott in seinem Herzen eine große Rolle spielte und das Wesen Gottes auch in seinem Leben sichtbar wurde. Und dadurch war das Erste, was er hatte, wirklich dieses Interesse daran, wie geht es den Leuten, die zu unserem Volk gehören, die zurückgeblieben sind? Wie sieht es da aus? Was ist da passiert im Laufe der Jahrzehnte oder wie auch immer lange das gewesen sein mag? Das Wichtige war zunächst einmal diese Verbindung zu Gott. Und dann kam das Zweite, dass die Menschen, die dort waren, aufgrund dieser Beziehung zu Gott für ihn wichtig waren. Wenn ich an dieser Stelle mal so einen kleinen Schlenker mache in unsere heutige Zeit, wenn man versuchen möchte, heute in irgendeinem Bereich eine Leiterschaft geistlich zu führen, jetzt ist es egal, ob man in einem geistlichen Amt steckt, in einer Kirche, in einer Gemeinde leitet oder ob man in der Wirtschaft eine leitende Position hat, aber sich sagt, ich möchte auch meine Position in der Wirtschaft mit geistlichen Prinzipien leben, auch das gibt es zum Glück immer noch, bei beiden gilt dasselbe. Nämlich ist es wichtig zu sehen, wer sind die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Nicht, wie das heute in der Wirtschaft üblich ist, wie kann ich den Gewinn maximieren, sondern wer sind die Menschen? Ein ganz anderer Ansatz. Ein Ansatz, der aber wichtig ist, auch wichtig ist, wenn wir wollen, dass es auf Dauer weitergeht. Wir leben in einer Zeit, wo wir uns an das andere gewöhnt haben. Wo wir uns daran gewöhnt haben, dass Menschen kaum noch was zählen. Dass es nur noch nach Prinzipien geht, nach bestimmten Richtlinien und man hier und da und dort immer wieder in Probleme reinkommt, mit denen man gar nicht weiß, wie man damit umgehen kann. Menschen, denen eine geistliche Basis geschenkt worden ist, die eine Verbindung zu Gott haben, die ihnen wichtig ist, werden immer zuerst die Menschen sehen. Das ist eins der ersten Prinzipien. Das zweite große Prinzip ist, die Realität zu akzeptieren. Zu sehen, was ist eigentlich. Und das nicht zu verschönern, aber auch nicht schlimm zu reden. Je nachdem, wo man lebt, ist das heute in unserer heutigen Zeit sehr unterschiedlich. Die einen reden sich alles schön und sehen überhaupt nicht, wie chaotisch das Ganze ist. Und die anderen reden sich, da gehören wir zu, eigentlich alles immer gerne schlimm. Es ist noch viel schlimmer, als es in Wirklichkeit ist. Die Tendenz haben wir und machen uns damit manchmal das Leben schwer. Mir geht das im Moment so wegen meiner Mietgeschichte, weil wir ja eine neue Wohnung oder ein Haus oder was auch immer brauchen. Und das lässt mir keine Ruhe. Das lässt mir einfach keine Ruhe. Und ich weiß mit meinem Verstand hundertprozentig, Gott ist ein Gott, der weiß, was uns betrifft. Und er hat uns immer geführt und er wird uns jetzt führen. Und wir haben sogar mittlerweile verstanden, warum es gut ist, jetzt aus dem Haus rauszugehen. Auch das ist mittlerweile schon geschafft. Also schon mal so ein innerlicher Sieg eigentlich, so ein richtig guter. Und trotzdem, wie wird das jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir unsere letzten Groschen irgendwo zusammenraffen und was kaufen, damit uns das nicht nochmal passiert? Oder sollen wir mieten und dann später nochmal umziehen? Was sollen wir jetzt machen? Was ist jetzt wichtig? Was ist dran? Worauf sollen wir uns konzentrieren? Und schon hängen wir in unserer menschlichen Schleife. Und wir sehen nur das, was wir sehen können. Und das, was wir sehen können, ist nur von hier bis da. Wir wissen heute nicht mal, was morgen passiert. Also, was nutzt es uns, um das jetzt mal ganz platt mir selber zu sagen, was nutzt es uns, sich heute verrückt zu machen für etwas, was ich heute überhaupt nicht entscheiden kann? Das ist eine wichtige Sache. Deswegen Vertrauen zu Gott ist ganz, ganz wichtig. Aber die Realität zu sehen, ist genauso wichtig. Zu wissen, es ist im Moment so und wir müssen da einen Weg finden. Und auch wenn wir nicht genau wissen, wie der aussieht, wissen wir, Gott sieht uns. Und er wird es schon irgendwie machen. Und bei Gott ist es so, dass bei ihm wirklich auch nur die Wahrheit zählt. Nicht das, was wir uns einreden, nicht das, was wir gerne hätten, nicht das, was andere von uns gerne hätten oder wie auch immer, sondern bei ihm zählt das, was real ist, was wirklich ist. Und das ist das, was mir bei diesem Nehemia auch so auffällt. Nehemia erlebt, er hört von seinen Leuten, wie es den Leuten in Jerusalem, in der Umgebung dort geht. Er hört das und seine Reaktion ist nicht, dass er sich sagt, da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Mir geht's gut. Ich lebe in Babylon, ich habe eine sehr verantwortungsvolle Stellung, die zwar jederzeit meinen Kopf kosten kann, falls ich dem König irgendwas zu essen gebe, was er nicht verträgt, aber ansonsten kann mir eigentlich nichts passieren. Ich habe Reichtum, Möglichkeiten, Potenzial, viel zu erreichen, all das ist gut, aber Nehemia sieht, das, was da passiert ist, ist schlimm. Das ist traurig. Und er trauert. Er sieht diese Not und er bekommt das einfach mit und für ihn bedeutet das, er fängt zunächst an zu weinen und dann fastet er und betet er. Das heißt, er sucht jetzt nicht die Lösung, sondern er sucht die Nähe zu Gott. Und er möchte alles, was ihn von Gott jetzt abhalten kann, nach Möglichkeit beiseite lassen. Deswegen nicht nur beten, sondern auch fasten. Nicht einmal das Essen soll mich davon abhalten, das zu erleben, was oder das mitzubekommen, was Gott von mir erwartet, was er für mich vorbereitet hat. Ich möchte da ganz nah dran sein. Ich möchte das miterleben. Ich möchte Gott deutlich machen, ich meine es wirklich ernst. es ist mir wichtig, dass hier jetzt irgendetwas passiert. Und das Erste, was passiert, Nehemia sieht, was passiert ist, damit es dazu gekommen ist. Er weiß, sein Volk hat die Gebote nicht gehalten. Sie haben genau das gemacht, was Gott ihnen gesagt hat, was sie nicht tun sollen. Und das Ergebnis war genau das, was Gott durch die früheren Propheten angekündigt hat. Durch Jeremia, durch Jesaja. All das ist genau so eingetreten. Und deswegen sagt Gott, ja, sagt der Nehemia, ja, wir sind selber schuld. Wir sind selber schuld. Durch unser Verhalten ist das so gelaufen. Und das Ganze geht für ihn noch weiter, dass er die Schuld bekennt vor Gott. Auch das ist so eine interessante Sache. Er sagt, wir, unsere Vorfahren, haben vor dir gesündigt. Da wird nichts mehr schön geredet. Da wird klipp und klar gesagt, das, was wir gemacht haben, war nicht in Ordnung. Und dann sagt er, und meine Familie und ich, wir haben auch gesündigt. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie alt der Nehemia war, als er von Jerusalem weg ist, oder ob er vielleicht sogar schon in Babylon geboren ist, kann ich nicht genau sagen, weil ich zumindest jetzt im Moment den Zeitraum nicht so genau festlegen kann. Aber das Entscheidende ist, Nehemia sagt, ich bin jetzt der, dem es bewusst geworden ist. Und damit bin ich jetzt an der Stelle, dass es meine Aufgabe ist, vor Gott für mein Volk einzutreten. Dass er nicht der Einzige war, wissen wir von Daniel, wissen wir von anderen. Aber Nehemia war an der Stelle, wo er jetzt gerade war, der, für den das dran war, zu sagen, wir sind schuld. Nicht immer die anderen sind schuld oder die haben so viel Mist gebaut, aber ich doch nicht. Sondern wir sind schuld. Auch ich habe gesündigt. Wir haben, so schreibt er, große Schuld auf uns geladen. Wir haben deine Gebote nicht eingehalten. Die Rechtsvorschriften und Gesetze, die du deinem Knecht Mose gegeben hast, haben wir nicht befolgt. Und dann beruft er sich auf das, was er aus der Bibel, die damals bekannt war, aus den Teilen bekannt ist, und er zitiert: Denk doch an das, was du deinem Knecht Mose gesagt hast. Wenn ihr mir untreu werdet, werde ich euch unter die Völker verstreuen. Und er hat es gemacht. Gott hat sein Wort gehalten. Genau so, wie er es angekündigt hat. Und dann kommt aber die zweite Seite. Wenn ihr aber zu mir umkehrt, meine Gebote einhaltet und befolgt, dann werde ich euch wieder sammeln. Selbst von den Enden der Erde werde ich euch zurückholen. Ich werde euch wieder an den auserwählten Ort bringen, dorthin, wo ich mit meinem Namen gegenwärtig bin. Und dann hängt der Jeremia noch was dran und der Nehemia noch was dran und er sagt, denn sie sind doch deine Knechte und dein Volk. Durch deine große Macht und deine starke Hand hast du sie ursprünglich aus Ägypten befreit, du hast sie geführt und jetzt kümmere dich bitte um sie. Sorg dafür, dass es weitergeht. Er hält fest an dem, was Gott verheißen hat, an dem, was Gott angekündigt hat. Und er sagt, das ist das, was du gesagt hast, nicht das, was ich mir wünsche, nicht das, was wir uns wünschen, sondern das, was du gesagt hast. Und mach damit deutlich, ich glaube, dass das, was du gesagt hast, genauso wie die erste Hälfte sich umsetzen wird, so wird sich auch die zweite Hälfte umsetzen. Wenn man jetzt spitzfindig wäre, so wie wir das heute sind, aber das konnten die Juden damals auch schon ganz gut, dann würde man sagen, okay, wir haben ziemlich lange Glück gehabt, dass Gott es immer wieder verschoben hat und so es immer wieder noch einigermaßen gut gegangen ist. Wer weiß, wie lange der jetzt braucht, bis der uns wieder gehen lässt. Wenn man so rechnen würde, wäre jede Hoffnung weg. Und deswegen sagt er, nein, Gott, jetzt ist der Zeitpunkt, wo was passieren muss. Und deswegen stellt sich dieser Nehemia in eine Situation, die lebensgefährlich für ihn ist. Er möchte, dass sich die Situation verändert und dafür setzt er sein eigenes Leben ein. Bei den babylonischen Königen damals war das noch ein bisschen schlimmer, als das bei den heutigen Königen der Fall ist. Wenn man denen was gesagt hat, konnte der König entscheiden, also wenn man etwas gesagt hat, ohne gefragt worden zu sein, so muss ich sagen, dann konnte der König entscheiden, entweder Kopf ab oder Kopf bleibt dran. Das Buch Esther beschreibt diese Situation ein bisschen genauer und ist in diesem Jahr ab Ende des Monats bei den ökumenischen Bibelabenden dran. Deswegen, da kommt noch ein bisschen mehr dazu, kam noch so mit, auch in meine Überlegungen mit rein, das erklärt dann nochmal einiges. Aber das ist der Punkt. Für den Nehemia geht es darum, den König um etwas zu bitten, wozu er kein Recht hat. Und dann geht es darum, er bittet den König darum, seine Stelle zumindest befristet aufzugeben, um nach Jerusalem zu reisen und dort nach dem Rechten zu sehen. Also seinen Arbeitgeber, der letztlich auch sein Herr ist, der über sein Leben zu bestimmen hat, bittet er darum, lass mich doch wieder dahin gehen, wo wir früher immer gegen dich gekämpft haben, damit wir unsere Stadt wieder aufbauen können und in Zukunft wieder besser gegen dich kämpfen können. Das ist schon verfroren auf der einen Seite. Das war nicht sein Wunsch. Er wollte nicht kämpfen. Er wollte auch nicht nach Jerusalem gehen. Er wollte eigentlich nur wissen, was ist los. Aber das, was er erlebt hat, hat ihn so mitgenommen, dass er gesagt hat, es muss doch irgendwas passieren. Und deswegen ist seine Reaktion, ich bin bereit, aber ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Sendung. Ich brauche es, dass du das Ganze in die Hand nimmst und auch wirklich so führst, dass es weitergeht. Ich brauche diese Unterstützung. Und auch an der Stelle ist Nehemia jemand, der die Realität sieht. Der weiß ganz genau, was hier los ist. Und deswegen bittet er Gott, hilf mir, die richtigen Worte zu finden, damit das gut geht. Und dann wird Nehemia zu demjenigen, der tatsächlich nach Jerusalem geht mit den entsprechenden Schreiben, der natürlich die Probleme kriegt. Es lohnt sich, dieses Buch übrigens vorher mal zu lesen. Kann ich nur empfehlen. Dauert ungefähr eine Stunde, länger ist es nicht. Aber das mal zu lesen und zu sehen, wie sich diese ganze Geschichte abspielt, was da alles passiert, wie er mit Widerständen zu kämpfen hat, wie man ihn nicht beachten will, wie man ihn beim babylonischen König wieder angeschwärzt hat und alles Mögliche, was da passiert ist. Und trotzdem sagt der Nehemia, ich bin bereit, diese Aufgabe zu übernehmen, denn es muss gemacht werden. Es muss was passieren. Und ich setze mein Leben dafür ein, weil es mir wichtig ist. Geistliche Leitung passiert nicht, indem man sagt, ich mache das mal eben, weil ich gerne groß rauskommen will. Wer das will, ist kein geistlicher Leiter. Geistliche Leitung gibt es viele Methoden, die heute gelehrt werden, die auch ganz hilfreich sind und sinnvoll sind. Aber wenn das Herz nicht an erster Stelle steht, sind die Methoden nur Hilfsmittel, Krücken, die hier und da was bringen, aber die nicht wirklich das bewirken, worum es geht. Diese Verbindung zu Gott ist ganz, ganz wichtig. Und wenn die da ist, ergibt sich daraus eine Verbindung zu den Menschen. Und er sieht, wie sich das auswirkt. Und Nehemia ist selber so betroffen, dass er die Schuld von allen bekennt vor Gott, sie im Prinzip auf sich nimmt und sagt, Herr, bitte vergib uns. Und dann sagt er, und jetzt brauche ich den Mut, mit diesem König zu reden, um all das zu fordern. Und er fordert nicht nur, dass er gehen kann, er fordert Holz, Baumaterial, entsprechende Schriften, die ihn legitimieren und ihm viel Macht geben. all das, was praktische Tätigkeiten sind. Weil Nehemia weiß, dieser Gott hat mich berufen. Und deswegen bin ich der, der jetzt auch für ihn gehen kann. Amen. Lasst uns miteinander beten und dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist, der nicht nur damals den Nehemia berufen hat, sondern der auch heute uns Menschen ruft. Immer wieder für kleine und für große Aufgaben. Ganz unterschiedlich. Aber das Prinzip ist überall gleich. Da, wo wir dir vertrauen, da, wo wir unser Leben mit dir leben, werden wir erleben, wie du führst und leitest. Wie du uns die Schritte zeigst, die wichtig sind. Wie du unser Herz auch noch weiter vorbereitest, uns dadurch weiter veränderst. Und wie du es uns einfach erleben lässt, dass da, wo wir vor dich treten und mit deinem Herzen auch beten, du genau das auch tun willst, so wie du es auch uns im Neuen Testament verheißen hast. Danke dafür, dass wir uns darauf verlassen können. Geh du so mit uns in all das, was auch für uns wichtig ist. Führe und leite du uns und steh du uns zur Seite. Amen.
Amen.
Amen.